Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Diese Woche geht es um das fünfte Buch Mose im Bibelkontext. Genau lautet der Titel: Das fünfte Buch Mose in den späteren Schriften. Wir hoffen, dass Sie dieser Podcast näher zu Jesus zieht. Gottes Segen.
Ich möchte alle Zuschauer unseres neuen Bibelgesprächs ganz herzlich begrüßen. Wir befinden uns heute in einer weiteren Gesprächsrunde über das fünfte Buch Mose. Und dazu möchte ich folgende Gesprächsteilnehmer herzlich begrüßen und sie mit Namen vorstellen. Zu meiner Rechten sitzen Martin Pröbstle und Luise Schneeweiß. Zu meiner Linken Johanna Ohlig und Bojan Godina. Und ich bin Carsten Reinhold. Bevor wir das Wort Gottes aufschlagen, wollen wir gemeinsam noch um die Führung des Heiligen Geistes bitten. Ja, lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir ein weiteres Stück lesen können und uns darüber Gedanken machen, welche Bedeutung das fünfte Buch Mose in der späteren Geschichte des Volkes Israel gehabt hat. Bitte führe uns in unseren Gedanken und in unseren Gesprächen. Und ich danke dir dafür im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
Ja, ihr seid ja alle Leute, die das Wort Gottes lieben. Deswegen würde mich am Anfang mal interessieren, aus welchem Buch der Bibel lernt ihr denn am liebsten Bibeltexte auswendig? Und warum gerade dieses?
Ich mag ganz gern die Briefe. Ich kann mich jetzt nicht auf einen festlegen, aber im Neuen Testament, die haben so eine große Dichte an wertvollen Informationen. Und da sind so viele kleine Schätze drin. Also da lerne ich gerne mal einen Vers draus.
Mhm. Dankeschön, ja. Die Briefe von Paulus.
Mhm. Also ich glaube, ich könnte mich gar nicht so einfach entscheiden. Aber was sich schon bemerkbar macht, so aus dem Unterricht, wir haben ja immer wieder verschiedenste Texte, die wir für verschiedene Fächer auch lernen und auswendig lernen dürfen. Und tatsächlich sind da Texte aus der Offenbarung auch erhalten geblieben und auch aus den Propheten. Da merkt man schon, dass da eine gewisse Tendenz auch da ist.
Ja, die sie dann einprägen, die ihr mal lernen musstet so, ja, und die dann einfach auch bleiben.
Genau, die dann auch halt auch bleiben. Also es gibt dann auch Fächer, wo man halt auch Texte lernt und dann sie nicht wie immer wieder auch da behält, sondern ja. Man lernt sie für das Fach und dann
sind sie wieder weg.
Okay.
Ja. Also Carsten, ich könnte leichter sagen, aus welchem Buch ich nicht so viel weiß oder kaum ein Text ist oder was weiß ich. Da will ich jetzt keine großen auswendig gelernten Texte wissen, aber sonst ist schwer zu sagen. Vielleicht Johannes, Briefe, Psalmen, Jesaja. Ja. Auf dem Buch Mose weiß ich auch einiges.
Okay. Ja.
Also für mich ist das immer unterschiedlich derzeit, muss ich sagen. Ich beginne gerade so ab dem Sommer ein bisschen intensiver wieder zu lernen und ich merke, dass es für mich Spaß macht, wenn ich ein Buch noch nicht so fix in seiner Struktur kenne, dann hilft mir das Auswendiglernen von Bibeltexten, so den Inhalt des Buches wieder zu erschließen.
Ah ja.
Ein anderer Aspekt ist aber natürlich so ein bisschen, wie ihr schon auch gesagt habt, Texte, die einen einfach persönlich viel bringen. Und wenn ich da jetzt eins wählen müsste, dann finde ich Jesaja-Texte sehr spannend. Mhm. Eines der Evangelien, ich liebe Johannes-Texte oder auch Offenbarung, Dankeschön, mag ich natürlich auch.
Ja, also ich habe selber auch zuerst an Jesaja gedacht, bei mir persönlich. Und spannend, ja, keiner hat jetzt direkt gleich so das fünfte Buch Mose erwähnt. Ja, du hast es ein bisschen nachgeschoben, Bojan, ja, dass du da ein paar kennst. Ich bin mal drüber gestolpert, Jesus zitiert ja dreimal das fünfte Buch Mose, als er versucht wird. Da wollen wir in der Gesprächsrunde in der nächsten Woche nochmal drauf kommen, auch welche Bedeutung das fünfte Buch Mose im Neuen Testament hat. Aber heute im Alten Testament. Und wir wollen jetzt einen Sprung in der Geschichte machen und in die Zeit des Königs Josia vorspulen. Und ich lade euch ein, eure Bibeln zur Hand zu nehmen und das zweite Buch Könige in Kapitel 22, Verse 8 bis 11 aufzuschlagen. Zweiten Könige 22 und wir lesen die Verse 8 bis 11. Josia, ja der König, der schon mit 8 Jahren auf den Thron kam und der nach dem Herzen Gottes auch gelebt und regiert hat und dann im Lauf seines Dienst oder seines Regierens verschiedene Maßnahmen ergriffen hat. Unter anderem auch die Renovierung des Tempels. Und da wollen wir jetzt ein paar Verse lesen, und zwar 8 bis 11. Wer würde gerade mal lesen von euch?
Ich kann mal nach der Lutherbibel hier lesen.
Sehr gerne.
Und der Hohepriester Hilkia sprach zu dem Schreiber Schafan: Ich habe dies Gesetzbuch gefunden im Haus des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schafan und der las es. Und der Schreiber Schafan kam zum König und gab ihm Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus des Herrn gesammelt ist, und haben es den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Hause des Herrn. Dazu sagte der Schreiber Schafan dem König: Der Priester Hilkia gab mir ein Buch. Und Schafan las es vor dem König. Als aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider.
Ja, vielen Dank. Vers 8 steht: Gesetzbuch oder Buch des Gesetzes. Wie kommen jetzt Bibelgelehrte darauf, dass es sich bei diesem Gesetzbuch um das 5. Buch Mose gehandelt haben könnte?
Ja, ich denke, da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten und Argumente, die da angeführt werden. Eines der zentralsten ist, was der Josia daraufhin tut. Also wenn man in Kapitel 23 ja schaut, dann beginnt er eine Reformation in Gang zu setzen, die darauf abzielt, dass es nur noch eine Anbetungsstätte gibt, dass die im Tempel in Jerusalem zu finden ist. Er entfernt dann auch, wie zum Beispiel hier in Vers 24 im nächsten Kapitel, die Geisterbeschwörer, Zeichendeuter, Abdeuter, Götzen und so weiter. Das sind Ausdrücke, die im 3. Buch Mose und im 5. Buch Mose vorkommen. Da kann man also schon mal das 4. Buch Mose und das 1. und das 2. Buch Mose ausschließen. Was dann in Vers 25 jedoch steht, finde ich, ist dann so der Schlüssel. Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose. Und diese Wendung ist eine typische Wendung des 5. Buch Mose. Ja, vom ganzen Gemüte, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften. Also dann merkt man, der Schreiber will hier sagen, er hat das umgesetzt, was im 5. Buch Mose steht.
Ja, herzlichen Dank. Gibt es noch weitere Hinweise, die ihr gefunden habt? Also Josia setzt das um, was im 5. Buch Mose drin steht. Er befragt auch eine Prophetin und auch das kommt im 5. Buch Mose vor. Er weiß, dass das, was Israel erlebt hat, eine Folge des Fluchs ist, der auf dem Volk liegt, eben aufgrund des Ungehorsams. Auch das kommt aus dem 5. Buch Mose. Ja.
War das 5. Buch Mose nicht auch das, was Könige allgemein bekommen haben, wenn sie den Thron bestiegen haben oder so?
Das Königsgesetz ist da auch drin.
Das Gesetz des Königs, noch bevor es Könige überhaupt gab, hat Gott ja schon mal vorgesorgt und hat dieses Königsgesetz da im 5. Buch Mose auch aufschreiben lassen.
Genau. Es macht Sinn, dass Könige das dann eigentlich auch bekommen haben. Ja. Aber hier kriegt das jetzt erst durch einen Zufall fast. Also es ist offenbar in Vergessenheit geraten.
Ja, und das eben wirft die Frage auf, wie konnte das sein? Wer die vorige Gesprächsrunde verfolgt hat, der hat sich ja auch vergegenwärtigt, welches System des Erinnerns im Volk Israel gepflegt wurde, wie viele verschiedene Maßnahmen sie ergriffen haben, um sich zu erinnern. Es gab Feste, es gab Lieder, es gab Gedenktage, Gedenkzeiten, Gedenkorte, Namensveränderungen, ganz viele Punkte, um sich zu erinnern. Und ich frage mich hier, wie konnte es sein, dass trotzdem das Gesetz Gottes, das fünfte Buch Mose, das Königsgesetz, so in Vergessenheit geraten ist?
Na, wenn wir die Bibel vor uns haben, dann denken wir, das ist alles so kurz nacheinander passiert. Aber in Wirklichkeit geht es da ja um Jahrhunderte, um wirklich lange Zeiträume. Und wenn ich jetzt denke zum Beispiel an, nehmen wir die 40 Jahre DDR-Zeit, die es in Deutschland gegeben hat. Da ist eine ganze Generation von Menschen völlig vom Glauben entfremdet worden, innerhalb von nur 40 Jahren. Und heute ist das eines der atheistischsten oder säkularsten Gebiete der Erde. Und das kann ganz schnell gehen. Es reicht, wenn eine Generation es nicht richtig weitergegeben hat an die nächste, dann ist etwas möglicherweise schon verloren.
Ja.
Besonders, wenn es jetzt keine Bibliotheken vielleicht gibt oder Medien wie heute, wo man was konserviert. Das kann ganz schnell gehen. Es wundert mich in dem Sinne nicht.
Und das, obwohl Martin Luther vom gleichen Boden stammt sozusagen. Ja? Mhm. Das ist schon ein interessanter Punkt. Ja. Genau. Ulan.
Um da auch bei dem Thema anzuknüpfen. Ich denke immer wieder, wenn es ums Vergessen oder Miterleben geht, auch an den Zweiten Weltkrieg, ja, wo halt wirklich viel Schlimmes passiert ist. Und in meiner Generation, ja, wir haben schon in der Schule Unterricht gehabt oder irgendwie an Gedenkstätten waren wir gewesen. Es sind überall irgendwo Gedenkstätten auch aufgebaut und irgendwie hat man es schon mitgekriegt und waren auch vielleicht bei irgendwelchen Gedenkfeiern dabei. Aber so richtig miterlebt haben wir es trotzdem nicht. Und mir geht es oft so, dass ich zwar, also mein Opa, der hat noch sehr viel von dem Krieg erzählt, hat sich auch sehr viel Reportagen und sowas angeschaut, aber das ist ja eine ganz andere Generation. Und wenn man da nicht so die Verbindung zu hat, dann ist das wie verflogen. Und da können selbst Gedenkfeiern, Feste oder Berichte einfach gar nicht wirken.
Ja. Also generationsübergreifend, das ist ja oft so die Herausforderung. Obwohl Gott ja immer wieder sagt, schärft es euren Kindern ein, redet davon. Egal, ob ihr zu Hause sitzt oder unterwegs seid, ob ihr euch niederlegt oder aufsteht, das soll euren Tag bestimmen, dass ihr das weitergebt, auch an die nächste Generation. Aber es ist herausfordernd. Ja? Das war dann nicht die eigene Erfahrung, sondern eben dann nur noch die Erfahrung der Eltern oder der Großeltern. Und dann geht es Stück für Stück verloren. Woher?
Ja, auch so, wenn man sich die inhaltliche Struktur anschaut, der Bücher Mose, ist das schon tatsächlich anders irgendwie. Also wenn ich mich so praktisch vorstelle, ist ja fast so wie eine Evangelisation, die wir manchmal machen. Es beginnt mit der Schöpfung und alles, was Gott gemacht hat, Abfall und dann wieder der Versuch, einen Bund zu machen und die Gesetze und so weiter. Und nachher kommt das Resümee. Oder ich würde sagen, das ist fast so ein Entscheidungsbuch. Ja, das spaltet irgendwo. Weil jetzt, das ist ja 40 Jahre, ist ja dann zum Schluss gegeben, bevor sie ins Land reingehen. Und jetzt kommt Fluch und Segen. Ja, und immer wieder. Von Anfang an bis ganz am Ende. Ja, entweder so oder so. Es gibt nichts dazwischen. Ja. Du musst dich jetzt entscheiden. So wie in der Evangelisation am Ende. Ja. Und die einen sagen, nee, ich bin noch nicht bereit oder ich möchte nicht. Und die anderen sagen, ja. Und das ist auch das Unangenehme drin. Ja. Weil wenn du dich nicht entscheidest, verlierst du alles. Auch wenn du einen Bund gemacht hast. Und dann auch solche Texte, die dann sagen, ähnlich wie in Hesekiel 16, 5. Mose 9, ihr seid nicht was, bildet euch nichts ein. Ja? Also auch das wird weggenommen, dieses ihr seid was Besonderes. Nein, weil die anderen so böse waren. Ja? Und ihr seid aus Gnade, genauso wie alle anderen seid ihr das, was ihr seid. Also es ist sehr, sehr, geht durchs Herz und Mark. Und das möchte man nicht immer hören.
Mhm. Ich finde es sowieso spannend, sich mal zu überlegen, ist es denn leichter, sich zu erinnern oder ist es leichter zu vergessen? Was liegt uns näher? Das mag vielleicht ganz unterschiedlich sein, aber wenn es jetzt um die Bibel geht, du hast ja am Anfang von Bibeltexten gesprochen, fällt es uns leichter, sie auswendig zu lernen und uns daran zu erinnern oder ist es leichter, sie dann zu vergessen? Und ich glaube, so was ihr jetzt da angesprochen habt, ich höre fast so ein bisschen raus, es ist leichter zu vergessen. Das ist irgendwie schade, wenn es um geistliche Dinge geht, oder? Manchmal muss man Dinge aufschreiben, dass man sie nicht vergisst. Und trotzdem rennt es einem durch die Finger des Gedächtnisses und man hat sie dann nicht mehr parat.
Es braucht irgendwie Energie, um nicht zu vergessen. Man muss eine ganz gezielte Anstrengung dran setzen, lebendig zu halten. und in Erinnerung zu halten. Und jetzt war es natürlich so, dass die Könige vor Josia ganz anders unterwegs waren und sich an ganz anderen Werten orientiert haben. Und wenn auch dann die Leitung, ja, ich meine, das komme ich noch auf das zurück, was du gesagt hast, Luise, wenn sozusagen die Führung eben dieses Erinnern ganz bewusst untergräbt, dann geht es eben in der großen Masse eventuell auch ganz schnell verloren.
Da möchte ich kurz anknüpfen. Ich meine, was passiert jetzt mit den Königen, die jetzt andere Wege gehen? Und jetzt würden Sie das fünfte Buch Mose lesen, das ganz klar Fluch und Segen sagt und ganz klar die Konsequenzen und so ein Bild malt und sagt, ihr werdet Nummer eins sein. Alle werden kommen, weil ihr so einen tollen Gott habt, der euch so nah ist und so ein gerechtes Gesetz. Und jetzt merkst du, du bist überhaupt nicht die Nummer eins. Du bist irgendwo gehasst und niemand kommt mehr seit den Zeiten von Salomo. Will man das hören? Das ist doch eine permanente Anklage, das vermeidet man doch lieber, oder? Wenn wir ja ganz anders wirken, als was hier steht. Das sind ja unsere Ideale und die Realität sieht ganz anders aus. Wer will denn das hören von den bösen Königen?
Genau, der Josia hätte sich ja auch ganz anders entscheiden können. Andere Könige haben auch Propheten, die ihnen das Wort Gottes vorgehalten haben, einfach mundtot gemacht. Wie reagiert er darauf? Ja, wir haben ja einen Vers ganz kurz gelesen und das geht ja dann noch weiter.
Ja, er hätte sich auch davon entmutigen lassen können. Ja. Wir sind ohnehin verloren. Mhm. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Aber irgendwas war in dem Text wohl auch drin, was ihm Mut gegeben hat. Wenn wir jetzt umkehren, dann kann Gott das noch vielleicht wenden für uns. Mhm. Also vielleicht hatte er dann auch ein anderes Gottesbild irgendwo doch bekommen, dass Gott es doch gut meint oder auch wieder umkehren kann von seinen Absichten des Fluchs oder so.
Also es lohnt sich doch, diese Ermahnung anzunehmen und das Leben völlig zu verändern. Und nicht nur das Persönliche, sondern auch wirklich in seinem kompletten Einflussbereich hat er alles daran gesetzt, dass das Volk Gottes zurückfindet.
Ich könnte mir vorstellen, dass er das Auffinden des Buches auch so als ein positives Zeichen Gottes gewertet hat. Der Weg, den ich eingeschlagen habe, ist ein guter, selbst wenn er die Gleise zerreißt. Ich meine, er kommt dran mit 8 Jahren an die Regierung. Natürlich hat er gute Ratgeber gehabt und die Ratgeber waren auch auf der Seite Gottes, so wie an der Schafan zum Beispiel. Ja. Mit 18 geht es dann los und dann tun sie ja schon am Haus des Herrn diese Ausbesserungsarbeiten vornehmen. Also er hat ja schon einen Schritt gesetzt und dann kommt dieses Buch und sagt ihm, da gibt es noch mehr, Josia, ne? Und der Schafan ist sicher auf seiner Seite und da ist das Team, das da ihm ja zu Rate steht. Ich glaube, das macht schon etwas mit einem König, der sieht, okay, ich habe einen Schritt gesetzt, das geht in die richtige Richtung. Gott zeigt mir jetzt noch mehr, die Leute stehen hinter mir, warum machen wir nicht weiter? So was wünscht man sich eigentlich.
Ja, schön, er war nicht alleine. Mhm. Ja, die haben da zusammen einen geistlichen Aufbruch auch angestrebt. Ja. Jetzt lesen wir ja auch bei uns sehr, sehr viel die Bibel in unseren Gottesdiensten und halten die sehr hoch, ein sehr, sehr hohes Gut. Provokative Frage, inwiefern kann es sein, dass auch bei uns das Wort Gottes verloren geht? Oder würdet ihr sagen, das kann bei uns nie passieren?
Vielleicht besteht manchmal die Gefahr zu sagen, wir kennen das ja schon, haben wir alles schon gehört und man schätzt es nicht mehr so, man liest nicht mehr so gründlich darin und so tiefgründig, weil man sich mit einem oberflächlichen Verständnis schon zufrieden gibt, dass man einfach so hat, wenn man eben immer mal so sich dem aussetzt, aber doch nicht selber studiert zum Beispiel. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, ja.
Genau der Gedanke kam mir auch, direkt aus 5. Buch Mose. Weil es ist auffällig in den ersten Kapiteln und dann auch ab 28 weiter, wie es steht, wenn du nach alle Gebote, ja, also alle Schrift, so Tota Scriptura, wenn du genau liest, was steht, also was du sagst, das Oberflächliche, ne? Wir können das alles haben und so Lieblingstexte, Lieblingsthemen, aber letztendlich verlieren wir ganz viel, was drin ist, weil wir nicht alles wirklich ernst nehmen oder uns korrigieren lassen und nicht genau lesen. ja, oder schon so vorgefestigt sind, dass wir sagen, nee, das ist nur so und das darf nur so sein. Also da ist gerade das fünfte Buch Moses sehr scharf und fordert das sozusagen am Ende des Gesetzes.
Ja, das genau lesen und auch mit dem Herzen. Ja, immer wieder der Punkt, beschneidet auch eure Herzen. Ja, ich muss auch dran denken, Luise, gerade als du das sagst, so, dass Jesus ja den Pharisäern dann sagt, ihr sucht in der Heiligen Schrift, weil er meint, ihr habt das Leben darin. Ja, und sie ist es, die von mir zeugt und doch wollt ihr nicht zu mir kommen. Wie tragisch. Ja, sie kennen das Wort und doch das Zentrum geht ihnen verloren.
Ich frage mich auch, ob wir wirklich immer in den Predigten, die es gibt, ob wirklich alle Bibelbereiche abgedeckt werden. Oder ob es auch ganze Bücher gibt oder ganze Themenbereiche, über die man nichts hört. Dafür aber so Lieblingssachen. Eine Predigt über Daniel in der Löwengrube oder solche Geschichten hat man vielleicht schon 100 Mal gehört. Aber wo ist mal eine gehalten worden über Hesekiel oder irgendwie sowas? Das ist vielleicht auch schwieriger. Aber da denke ich mir auch, da haben wir auch vielleicht nicht die ganze Breite vertreten.
Ja.
Oder es gibt gewisse Texte, die wir gerne studieren, weil sie unsere Ansichten auch sehr klar rausbringen. Aber vielleicht gibt es auch andere Texte, die für uns schwieriger sind, wo wir uns vielleicht sogar hinterfragen müssen, ob wir noch bessere Begründungen für das ein oder andere haben. Stellen wir uns denen auch oder lassen wir die dann lieber aus? Das vielleicht so.
Es wäre sicher schwieriger, wenn wir so eine Textvorgabe hätten, ja, über die wir dann predigen müssen. Ich erinnere mich, ich kam da mal in Kalifornien eine Gemeinde und dann fängt die Predigerin an und sagt, ja, heute muss ich über die Salbung der Priester im Levitikus 8 sprechen, weil das ist heute dran, das haben wir uns vorgenommen, wir predigen durch das Buch Levitikus durch. Und dann dachte ich mir, naja, es wäre schon mal interessant, ne, eine Vorgabe zu machen, lass uns mal durch dieses Buch durchpredigen, dann merkst du nämlich plötzlich, ich kann nicht einfach immer über dasselbe Thema predigen, wenn ich über Levitikus predige. Ich muss auch wirklich mal dann zum Text gehen. Also es wäre herausfordernder, aber ich glaube, es würde manche von uns schon ein bisschen in die Bredouille bringen, oder?
Ja, ich glaube, es würde auch andere Facetten wieder zum Vorschein bringen. Ich habe oft das Gefühl, bei Freunden und Bekannten auch so, dass man ein vorgefertigtes Bild hat, auch vielleicht wie Jesus ist oder auch vom Charakter Gottes und dann das Alte Testament oder gewisse Passagen irgendwo lieber in den Hintergrund schiebt und sich nicht damit auseinandersetzen möchte, weil man dieses Bild, was man irgendwie sich vorgefertigt hat, nicht irgendwie daran nicht rütteln möchte. Und dann kommt man irgendwo in Probleme, wenn man doch nochmal hört, ja, da passiert irgendwas und ja, dann kommt man einfach persönlich in Probleme. Und deswegen beschäftigt man sich einfach gar nicht damit und liest diese Passagen vielleicht auch gar nicht und geht vielleicht nur zu seinen Lieblingstexten.
Mhm. Ja. Also ich höre daraus, dass es wirklich wichtig ist, sich auch mit Texten und Bibelteilen zu beschäftigen, die uns eher fremd sind, die unbequem sind, aber die eben auch dazugehören. Und dann kann da was ganz Fruchtbringendes auch herauskommen, wenn wir uns dem stellen.
Du hast vorher auch was Wichtiges gesagt, das mit dem Herzen. Wir können, glaube ich, auch in der Bibel lesen und die Bibel im Regal haben und trotzdem am Herz der Bibel vorbeilesen, und vorbeidenken. Und das sind gerade, ja, wie du sagst, die Pharisäer waren ja sehr schriftgelehrterisch unterwegs, könnte man sagen. Ja. Wir kennen uns in der Schrift auch recht gut aus, kommt mir vor manchmal als Adventisten, aber ist es dann auch das Herz Gottes, was wir verstanden haben und was uns bewegt, was unser Herz unter Feuer setzt?
Ja.
Darf man sich gerne immer wieder selber prüfen daran, ja.
Ja. Das sind ernstzunehmende Fragen, über die es sich zu reflektieren lohnt. Genauso auch der Punkt, dass eben dieses Auffinden und Lesen des fünften Buch Moses, des Gesetzbuches bei Josia, zu einer Reformation geführt hat. Und ich frage mich, was müsste passieren, damit auch bei uns heute das fünfte Buch Mose solch einen Effekt hat, dass es eine Reformation auslöst in der Gemeinde.
Also so im Kleinen habe ich hier tatsächlich Ansätze gefunden und die haben mich angesprochen in die Richtung. Wenn ich jetzt missionstheologisch nachdenke, das Bild, das ist uns fast fremd geworden, dass ich euch irgendwo in die Mitte reinsetze und ihr werdet so besonders leben, dass die Leute kommen. Das ist, ja, wir haben den Ansatz G, ist ja auch biblisch, ja. Aber dass die Leute kommen, das wäre so schön, wenn wir nach dem ganzen Gesetz leben, nach diesen Prinzipien, dass die Menschen kommen werden, ja. Das ist für mich evangelistisch, missionarisch gesehen eine Reformation, ja. Wenn wir das mit integrieren würden zu dem G. Ja. Ja, aber was heißt das heute konkret? Ja? Da müssen wir jetzt wieder alles lesen und transferieren. Aber das wär ein anderer Ansatz, als den wir oft haben. Ja, wir denken gar nicht mehr so evangelistisch. Die Leute werden kommen, wenn sie ein Vorbild sehen, wenn wir das umsetzen, was hier steht. Sie werden sagen, was für ein schlaues Volk, da möchte ich hin. So wie viele nach Deutschland wollen oder Österreich, weil es hier so schön ist, ja? Oder die Schweiz. So werden die Leute kommen und sagen, das ist es, danach suche ich.
Also kleines Volk, was trotzdem positiv heraussticht, wo alle sagen, wow, so wie die möchte ich auch gerne sein.
Ja, evangelistische Revolution,
ja.
Reformation.
Natürlich will ich nicht absprechen, dass die Bibel in jedem Buch die Chance hat, eine Reformation zu bewegen, ja, egal welches Buch man nimmt. Trotzdem möchte ich jetzt in Frage stellen, hat das fünfte Buch Mose wirklich die Chance, uns heute in eine Reformation zu führen? Oder sind da die Kontexte doch so verschieden? Ojan, du sagst schon, du musst transferieren. Ja, wie viel muss man denn transferieren, dass das dann dein Herz, und nicht nur deins, sondern das Herz eines Glaubensvolkes bewegt? Mhm. Wäre da nicht ein neutestamentlicher Brief näher dran an uns?
Ich glaube, es hängt von der Tiefe des Verständnisses ab. Das kann man bei jedem Bibelbuch haben. Aber wenn man jetzt nur das Schema Israel nimmt aus dem fünften Buch Mose, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit allen Kräften, mit ganzem Gemüt und wie auch immer es dann immer formuliert wird. Wenn man das umsetzen würde, das wäre ja wirklich eine Revolution oder eine Reformation in dem Fall. Wenn uns das so ergreift, mehr müsste in dem Buch gar nicht stehen eigentlich. Aber wie komme ich dahin, dass ich das in der Tiefe dann so erlebe? Ne?
Mhm. Und dann kommt der Reiche und sagt, das habe ich alles gemacht von Kind auf. Mhm. Und dann kommt Jesus und sagt ein Wort, das stellt dann alles wieder auf den Kopf und plötzlich stehst du vor der Frage, reformierst du dein Leben, weil nur ein Wort von Jesus dein Leben auf den Kopf stellen kann.
Mhm. Ja. Ja. Das ist herausfordernd, dieses, ich sag mal, das ist ja diese Kernbotschaft, die da eigentlich drinsteckt, auf die auch das Neue Testament dann aufbaut. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst aus dem dritten Buch Mose. Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft aus dem fünften Buch Mose. Eigentlich bräuchte es gar nicht mehr. Aber trotzdem, ja. Das kann man schnell mal sagen, wenn es dann konkret wird in irgendeinem Bereich, dann steigen wir vielleicht doch ganz schnell aus. Wie bei diesem jungen Mann, der zu Jesus kommt.
Aber ich glaube, dass das Prinzip doch trotzdem nicht neu war, dass es transferierbar wäre von solchen Texten, die du jetzt genannt hast. Oder wenn Gott dich erinnert, du warst ein Fremder, ein Sklave warst du eigentlich. Und deswegen sollst du den Fremden lieben. Ja, ich meine, Wenn du das auch dem Reichen gesagt hast, liebst du wirklich den Fremden oder der jetzt dem schlecht geht? Ich glaube, das Prinzip ist schon da im fünften Mose. Ja, es ist sehr, sehr, sehr viel, was hier zusammenkommt, glaube ich.
Unglaublich. Und auch ganz viele praktische Dinge. Ja, denn die Fremden, die gibt es bei uns heute auch. Aber auch wir sind eben nur nach neutestamentlichem Verständnis Gäste und Fremdlinge hier auf der Erde. Ja, und das sollte uns dazu helfen, diesen Menschen mit anderem, mit einer anderen Gesinnung zu begegnen. Ja. Ich möchte mal noch weitergehen. Das fünfte Buch Mose hat in der Geschichte Israels noch an anderen Stellen eine entscheidende Bedeutung gehabt, auch bei den Propheten. Und ich lade euch mal ein, den Propheten Micha aufzuschlagen. Und ich möchte mit euch im Kapitel 6 die Verse 1 bis 8 lesen. Micha Kapitel 6. Die Verse 1 bis 8. Wer mag lesen von euch?
Höre doch, was der Herr sagt. Mach dich auf, führe deine Sache vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Höret, ihr Berge, wie der Herr rechten will, und merket auf, ihr Grundfesten der Erde. Denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Mirjam? Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete, wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit ihr erkennt, wie der Herr euch alles Gute getan hat. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr Gefallen haben an vielen tausenden Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.
Auch hier wird jetzt das fünfte Buch Mose nicht direkt erwähnt. Aber welche Parallelen fallen euch in diesen Worten Michas zum fünften Buch Mose auf?
Also am Anfang die Anrufung der Berge, und das erinnert mich an diesen Segen- und Fluchgeschichte. Mhm,
ganz genau.
Dass die Erde sozusagen Zeuge ist für den Vertrag, den Gott mit den Menschen gemacht hat.
Ganz genau. Das gibt es auch im fünften Buch Mose. Ja?
Gibt es auch dort. Mhm.
Was noch?
Macht auch so die ganze Struktur hier ein bisschen da. Das ist ja hier eine Bundesgerichtsrede, die also Gott durch Micha hält. Und da gehört auch das Anrufen von Zeugen dazu, mhm, und gehört auch dazu, zurückzuerinnern. In den ersten Kapiteln im fünften Buch Mose macht ja Mose auch eine Bundesrede und erinnert sie zurück, was Gott da alles gemacht hat. Und das sehe ich hier auch in den Versen 3, 4 und 5, was hat Gott alles getan.
Ja.
Aus Ägypten geführt, Mose, Aaron und Mirjam als die drei Führer des Volkes ausgesandt und sein Schutz beim Einzug dann ins Land Kanaan. Das ist genau die Zeit, wo das fünfte Buch Mose auch spielt.
Genau. Mhm.
Ein sehr interessanter Text, der etwas gewichtet. Ist ja alles von Gott. Die Opfer sind ja auch von Gott gegeben, ja, im alttestamentlicher Zeit. Aber sie werden hier jetzt wie auf eine Waage gebracht. Was ist denn wirklich das Wesentliche, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Und das ist, was 5. Mosebuch auch macht. Ja. 3. Buch Mose war schon da. Aber das ist nicht das Wesentliche, das Formale, sondern das Innere und dein Leben. Also so eine Gewichtung, die er hier nochmal aufgreift, die, glaube ich, 5. Mose sehr, sehr stark gibt, haben wir ja schon angesprochen.
Ja, ja. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz zurückschlagen ins 5. Buch Mose, ins Kapitel 10. 5. Buch Mose, Kapitel 10. Auch bekannte Worte, die uns im Laufe der letzten Wochen schon begegnet sind, aber die hier einfach nochmal nachklingen in dieser Botschaft von Micha. 5. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 12 und 13.
Dort steht: Nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass dir es wohlgehe.
Ja. Also da stellen wir fest, im Prinzip war diese Gewichtung, Bojan, von der du sprichst, die war nicht neu. Ja, die kommt schon aus dem 5. Buch Mose, wo Gott hier zusammenfasst, auf was es ihm wirklich ankommt. Jesus greift es dann später wieder auf, in Matthäus Kapitel 23, wo er auch sagt, ja, schön und gut, wenn ihr den Zehnten gebt hier von dem allen, aber ihr dürft darüber das Wichtigere im Gesetz nicht außer Acht lassen. Warum ist es jetzt so, dass den Israeliten, Klammer auf, auch uns, Klammer zu, es oft leichter fällt, irgendwie solche peripheren Gebote zu halten. Ja, und wenn es jetzt das Opfern von 1000 Widdern ist, als sich so auf den Kern zu konzentrieren. Woran liegt es?
Das eine ist messbar, das andere nicht. Ja? Also ob ich 1000 Widder dargebracht habe, das kann ich recht leicht ermitteln. Aber ob ich jetzt Gott von ganzem Herzen geliebt habe und von ganzer Seele, das kann ich nicht so gut vielleicht ermessen. Oder? Und das kann ich auch nicht mit anderen davor, vor anderen damit angeben und mich damit präsentieren, weil das eben was Inneres ist, was man nicht so quantifizieren kann. Ich glaube, der Mensch hat lieber was, was er sehen kann, was er sich anrechnen kann, was gut aussieht nach außen. Vielleicht könnte das da eine Rolle spielen.
Ich kann es zählen, ich kann es messen, ich kann es abhaken. Ja. Mhm.
Das eine fordert auch eine richtige Herzenseinstellung. Wenn ich jemanden lieben will oder jemanden was Gutes tun will, kann ich zwar schon aus Berechnung her tun und auch sagen, okay, ich hake es ja ab, aber dann habe ich ja auch wieder eigentlich nur ein förmliches Opfer gebracht. Aber das andere fordert tatsächlich eine Herzenseinstellung. Und wenn unsere Herzen nicht in dieser Einstellung sind oder auch gewillt ist, in diese Richtung zu gehen, dann ist es natürlich einfacher, einfach eine Checkliste abzuhaken, als wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Weg und beschneide wirklich mein Herz und arbeite an mir selber. Das andere ist zwar irgendwie so ein Opfer, vielleicht mit materiellen Wert, aber das andere verändert mich. Mhm. Und sich selbst zu verändern, ist manchmal gar nicht so einfach.
Es geht viel tiefer. Mhm. Es ist nicht nur ein Zusatz zu meinem eigenen Ding, meinem eigenen Weg, sondern es betrifft eben mein Inneres, mein ganzes Leben und nicht nur irgendwo ein Teil.
Und da kommen vielleicht manchmal auch Sachen zum Vorschein, die man eigentlich gar nicht zum Vorschein bringen möchte.
Oh ja, auch unbequem, ne?
Richtig. Mhm.
Also wenn ich ins Buch Micha denke, dann habe ich so den Eindruck, Micha geht es ja darum, die Herzenseinstellung haben wir schon gesagt, aber die zeigt sich auch. Und die zeigt sich eben, wie man miteinander umgeht. Mhm. Und diese Verse, die wir da gelesen haben, was das Volk da sagt, ob sie jetzt das ernst meinen wirklich, ich bezweifle das ja, dass sie ernsthaft von ich will den Erstgeborenen opfern und so. Mir kommt das ein bisschen eher so vor, lieber Gott, was willst du eigentlich noch? Ne? Mhm. Gott sagt, ich will, dass ihr euch gerecht behandelt untereinander. Ja. Ja, und nicht den ganzen Opferdienst nur macht. Sie konzentrieren sich hier so irgendwie auf Gutsein vor Gott. Und Gott sagt, konzentrier dich darauf, dass du das Gutsein umsetzt in deinem Miteinander, im persönlichen Leben. In der Gesellschaft. Mhm. Und das tut dann weh, weil es nicht einfach nur damit abgetan ist, Gott gegenüber gut zu sein.
Mhm. Ja, da kommen wir wieder zurück auf den Gedanken, den wir auch schon gestreift haben, eben, dass es so wichtig ist, beispielsweise auch für die Fremdlinge die Liebe Gottes zu haben oder für die Waisen und Witwen da zu sein. Ja, diese ganz praktischen Aspekte des Miteinanders, die im 5. Buch Mose auch so hochgehalten werden. Mhm.
Vielleicht noch der Aspekt, den wir hier einbeziehen können, die Macht der Sünde und des Fleisches, dieses zweiten Gesetz nach dem Sündenfall, was in uns ist, das hat so eine Macht, dass wir alles andere früher geben werden, als unsere Lieblingssünde vielleicht aufgeben. Es ist leider so, ja, dass die Systeme in unserem Gehirn zerstört wurden, durcheinandergebracht wurden. Kann man bei Ratten, hat man 50er Jahre Experimente gemacht, wenn sie Dopamin bekommen, also diese Glücksbelohnung, ja, dann sind sie bereit, auf die Taste sich selbst tausendmal drauf zu drücken bis zur Ohnmacht. Dann hat man Gitter gemacht mit Strom, ja, Sucht, Sünde, ja, kann ja zu Sucht werden, ist stärker als Schmerz. Da gebe ich alles andere, opfere ich lieber, ist leichter vielleicht, als das aufzugeben, wo ich meine, glücklich zu sein, wo ich vielleicht in die Sucht gefallen bin. Ja, wenn es dann zu Sucht wird. Das ist das Geheimnis des Bösen, was leider auch da ist. Und wenn ich das bewahren möchte, werde ich vielleicht alles Mögliche Äußerliche leichter machen und hergeben und opfern. Aber tief drin, da wo Gott heilen möchte und nur er heilen kann, das gebe ich nicht her. Ja? Weil ich denke, ja, ich verliere das Glück. Ich werde nicht mehr glücklich sein. Ich, ich kriege den Kick nicht mehr, den ich brauche. Das ist das Schwierige.
Ja, und da ist Gott fast wie so ein Operateur, kann man sagen, der einfach so ans Innere will, ans Herz will, der sich nicht mit den äußeren Schichten zufrieden gibt, sondern der einfach auf tieferer Ebene den Menschen verändern möchte. Und immer wieder durch die Botschaft im 5. Buch Mose, der Propheten, Jesu, eigentlich immer das gleiche Ziel, er möchte den Menschen von innen her verändern.
Ja. Aber interessant, ja? Es reicht nicht mal aus, wenn es so tief in mir ist, zu sagen, jetzt lass es und so und streng dich an. Nein, die Güte Gottes leitet sich zur Buße. Genau. Ich brauche was Größeres, ich brauche... Und da sind wir wieder, lesen wir das, ja, lesen wir die Güte Gottes, geben wir dieses Medikament den Menschen, die kämpfen mit Sünde, oder bringen wir sie, du hast ja eine weiße Weste, formal stimmt alles, ich schaue nicht genau hin. Manchmal trauen wir uns nicht mal anzusprechen, ja, in unserer Zeit sowieso immer weniger, in der Postmodernen, dass ich mich hier einmische, aber das ist ein Liebesdienst. Wenn ich sehe, du leidest. Das ist ein Liebesdienst, wo ich mit meiner Erfahrung, mit meinem Verständnis komme und dir die Güte Gottes nahe bringe. Ja? Das ist der einzige Weg, wenn es so tief drin ist.
Genau.
Ja, und sonst machst du dir was vor.
Ja, ganz wichtiger Aspekt. Ihr Lieben, ich möchte nur eine letzte Frage stellen und bitte euch, die einfach ganz kurz zu beantworten. Wir haben uns jetzt Gedanken gemacht über das 5. Buch Mose in der Geschichte Israels, anhand von 2 Beispielen und haben festgestellt, dass dieses Buch bei Neuanfängen und Reformation eine große Bedeutung hatte. Die Frage ist, die ich jetzt an euch noch stelle, wie kann in eurem persönlichen Leben das 5. Buch Mose eine größere Relevanz in eurem Glauben und Alltagsleben bekommen?
Also ich sehe im 5. Buch Mose so ein bisschen auch die Essenz aus allen 5 Mosebüchern. Auch wenn jetzt auf Schöpfung und Sündenfall und sowas nicht mehr eingegangen wird, glaube ich, dass es immer wichtig ist zu überlegen, was hat Gott mit mir schon in der Geschichte, was habe ich mit Gott schon erlebt, mich darauf zu besinnen und dann eben auch von ganzem Herzen zu lieben. Also dieser Text sticht für mich schon sehr hervor aus dem 5. Buch Mose.
Ja. Danke, Luise.
Ich lerne daraus, dass innehalten wichtig ist. Das schließt sich da, glaube ich, direkt an. Ja. Innehalten, wo du stehst, wo du hin willst. Sei dir bewusst, welchen Weg Gott dich geführt hat, welchen Weg willst du weitergehen. Eine Neukalibrierung. Und wenn da die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Nächsten dabei ist, die völlige Hingabe, dann ist das ein guter Moment, wo das 5. Buch Mose mich genau an das erinnert. Ich brauche das in meinem Leben.
Ja, danke schön.
Nicht nur einmal.
Ja. Immer wieder.
In die Richtung geht es auch bei mir. So ähnlich empfinde ich das. Neben dem missionarischen Aspekt, diese beiden Pole, die hier gegeben werden, ja, aus der Geschichte aus. Und wir können heute sehen, wo Israel steht. Ich meine, es ist so gekommen. Und genau das gilt für mein Leben. Und da werden ganze Kapitel genommen, zum Schluss auch, die das so uns einprägen wollen. Leute, das ist einfach ein Gesetz. Ja. Und entweder nimmst du es an oder du musst selbst die Konsequenzen tragen. Fluch oder Segen. Das ist sehr hart, ja.
Und dennoch
wir brauchen es manchmal.
Und dennoch ist es schön zu sehen, dass auch wenn ich in Schlamassel gefallen bin, trotzdem immer noch die Möglichkeit habe, mein Herz zu bekehren und Gott nicht sagt so, jetzt ist es zu spät, sondern ja, auch wenn ich dann noch komme und sage, ey, das war jetzt alles Mist, was passiert ist, Gott immer noch sagt, okay, und wenn du dein Herz vom ganzen Herzen, mit ganzer Seele zu mir kommst, dann ist bei mir immer eine Tür offen. Und das gibt nicht nur mir Hoffnung, sondern auch, wenn ich missionarisch unterwegs bin oder mit anderen Leuten unterwegs bin, mit jungen Leuten unterwegs bin, die gerade vielleicht auch schlechte Zeiten hatten, dass ich sagen kann, pass auf, hier steht, komm zurück und wenn du es möchtest, dann gibt es immer eine offene Tür.
Dankeschön. Ich danke euch für das Mitdenken. In der nächsten Gesprächsrunde wollen wir uns dann noch mit dem 5. Buch Mose im Neuen Testament beschäftigen. Und da können wir uns auch schon wieder drauf freuen. Bojan, darf ich dich einladen, noch zum Abschluss mit uns zu beten?
Unser lieblicher Vater, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, jetzt hier auch im Zusammenbringen dieser Aspekte, die wir entdeckt haben, wie wunderbar das 5. Buch Mose ist, wie Ja, was für Gedanken du hattest, um nochmal zum Schluss, bevor sie ins verheißene Land kommen, um nochmal alles zusammenzufassen, Herr, und zu zeigen, was das Wesentliche ist, wo wir daneben gehen können. Ja, Herr, du bist wunderbar und strukturierst so, dass es jeder von uns verstehen kann. Und wir haben gesehen, was für Reformen daraus entstehen. Und ich bitte dich auch für uns, für jeden von uns persönlich und für unsere Gemeinschaft, dass du uns segnest, dass wir es auf den Punkt bringen, dass wir differenzieren, dass wir uns vorbereiten auf unser verheißenes Land, Herr, durch das fünfte Buch Mose und durch dein ganzes Wort. So segne uns und führe uns weiter den guten Weg, Herr. Im Namen Jesu danken wir dir. Amen.
Amen.
Amen.